Ostern ist vorbei, aber ich habe ja noch ein bisschen stehen. Schönen Osterkorb.
Wunderbar.
Ne? Die Kerze ist an. Balkhausen hat geliefert. Ja.
Sehr geil.
Wunderbaren
Streuselkuchen. Übrigens, Tobi, ich musste an dich denken, weil du der Einzige bist, der damit vielleicht noch was anfangen kann. Ich habe am Wochenende Didi, der Doppelgänger, geguckt. Ein Film mit Didi Hallervorden.
Ja.
Ganz ehrlich.
Kenne ich noch, ja.
Ich habe auf der Couch fast mir in die Hose gemacht, vor lauter Lachen. Und irgendwie meine Töchter etwas befremdet darüber. Hast du die alten Didi Hallervorden-Filme noch geguckt?
Hauptsächlich Didi auf vollen Touren, ja, wo er diesen LKW-Fahrer spielt.
Genau. Mhm. Dann gab es ja irgendwie Didi alles im Eimer. Er war so unglücklich mit seinem Leben, hat einen Auftragskiller auf sich selber angesetzt. Und dann hat er plötzlich, war er Millionär. Und wie er versucht hat, dem auszuweichen. Also einfach geile, geile, hier mit Herrn Immer, dem Immobilienmagnaten, Herr Immer in der Doppelgängerrolle praktisch.
Genau.
Genau so. Oder Didi und die Rache der Enterbten. Emilio.
Und natürlich legendär die Fernsehserie Nonstop Nonsens.
Super.
Ja. Mit der Flasche Pommes. War das da?
Das war, glaube ich, sogar noch älter, oder?
Nee, das ist Nonsens.
Da ist er doch, und dieses Lied in der Badewanne, wie heißt er? Die Wanne ist voll, die Wanne ist voll.
Ja, mit Helga Feddersen.
Aber ist er das?
Ja.
Ist das nicht Mike Krüger?
Nein.
Nee, das sind er und Helga Feddersen.
Ah, okay.
Ich erinnere mich irgendwie an einen blauen Kringel-Badeanzug, irgendwie, den der da anhat.
Aber Nonstop Nonsens war einfach nur geil. Das kam samstags und die hatten dann immer so kleine Sketche und einen, das war die große Sketch-Geschichte. Die wurde immer wieder zwischendurch überragend.
Palim, palim.
Wir hatten früher nichts, wir hatten kein Fernsehen.
Nee, ja, echt nicht?
Doch, wir hatten Fernsehen.
Ja, du kennst die Ideale von?
Ja, natürlich.
Legende.
Ja.
Ja, klar.
Aber ich habe jetzt, da war ich noch zu klein für, um das zu verstehen.
Ich frage mich, was hat Yannick Bakic früher geschaut? Was für Serien? Was waren deine
Guilty Pleasures? Ich war auf jeden Fall im Tigerentenclub. Ich hatte eine Mitgliedskarte, das war, glaube ich, so mein erster Ultra-Ausweis. Ultra-Tigerentenclub.
Und er hat Panini-Album gesammelt für den Landespokal.
Das gab es leider damals noch nicht, aber Panini-Album haben wir auch gesammelt, ja.
Schott Mainz vollgeklebt.
Ich habe den Landespokal ja am Sonntag hervorgehoben. Ja. Als es gibt Experten, die sagen, der wichtigste Pokal.
Ging mir durch, hat mir dann aber Reggie nochmal aufs Ohr gesagt.
Ja, hat er noch, weil du wieder im Stress warst auf dem Ü-Wagen.
Ja, das weiß ich nicht.
Habe ich ja extra für dich gemacht.
Aber Landespokal, gutes Stichwort. SV Meppen hat als erster Verein das Ticket gelöst.
Die spielen nicht am Tag der Amateure, weil da die Unterklassigen
Es gibt so zwei Stränge.
Ich weiß, ja. Aber normal spielen die ja alle am selben Tag.
Genau, und die wechseln aber jedes Jahr irgendwie immer.
Genau, im Strang, genau.
Ja, und das heißt, Meppen ist im Pokal.
Ja. Meppen ist safe im Pokal.
Gegen Blau-Weiß-Lohne gewonnen.
Genau, eine Monsterstimmung da. Also 13.000 ausverkauft. Meppen lebt wieder.
Ja, wir brauchen Meppen zurück, habe ich das Gefühl.
Ja.
Meppen
ich
kommt
bin
zurück.
Für Hannover 96-2. Nicht.
Ja.
Phoenix Lübeck hätte ich auch ganz cool gefunden. Aber okay, jetzt wird es Hannover 96 im Norden.
Ihr merkt schon, es ist ja noch nicht mal das Jingle passiert. Tobi Schäfer hat uns nicht mal vorgestellt und schon sind wir in Topform. Es wird die beste Folge aller Zeiten, ich bin mir sicher.
Ja, wollen wir über Fußball reden?
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt, danke fürs Einschalten zu Folge 33 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind jetzt bei Folge 33. Christoph Kramer würde sagen, ab jetzt wird's schwierig.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Wir befinden uns...
Verstehe ich nicht.
Ah, okay, Thomas hat es nicht gesehen beim Länderspiel. Müssen wir das erklären?
Ja, er hat doch gesagt,
war lustig irgendwie, ja.
Es war ja das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Genau, und er hat gesagt, zwischen 33 und 45 hatten wir Probleme.
Nein, zwischen 30 und 45.
So, genau.
Er meinte natürlich die Spielminute in der ersten Halbzeit.
Ach so, okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden.
Wir sitzen in den Straßburger Studios in Köln-Mitte, alle vier beisammen am Tisch.
Da hat, glaube ich, gerade geklingelt, ne?
Hat's
geklingelt? Ja, es hat an der Tür geklingelt. Aber ist ja egal.
Soll ich mal kurz rangehen? Weil es könnte ein Paket sein,
was senderelevant ist.
Was aber relevant fürs
Leben. Okay, jetzt steigt die Spannung.
Okay, jetzt überbrücken wir die ganze Nummer hier, oder?
Die erste Frage ist ja, welcher Paketlieferdienst ist es?
Boah. Du hast sicherlich schon wieder was, oder?
Bist du dir sicher, weil da ist niemand.
Das war wahrscheinlich mein Handy, was hier.
Ich habe irgendein Dritt gehört.
Das war der Vibrationsalarm von Veggies Handy.
Ja, genau.
Dann lassen wir die Tür einfach.
Also.
Wie wir das jetzt geschnitten bekommen,
doch kein
Scheiße.
Paket.
Ich vermelde kein Paket, niemand an der Tür. Yannick Bakic hat Hörprobleme.
Das sind ja auch nicht meine Kopfhörer heute. Aber
du vermeldest. So, jetzt geht's los.
Wir befinden uns am Dienstag nach dem Wochenende, an dem drei aus dieser Runde gemeinsam in Bielefeld waren, beim Spiel Bielefeld gegen Duisburg. Ich stelle die dreimal kurz vor. Er war am Wochenende als Moderator auf der Alm. Für ihn hieß es also Schüko statt Schufa. Er hat die Alm zum Forsthaus Rampensau gemacht. Thomas Wagner. Auch er war Teil, der nächste war Teil von diesem Almtraum am Sonntag. Auf einer Alm sein ist aber gewohntes Terrain, denn für ihn geht es seit Jahren schon steil bergauf. Unser Blitzmelker Christian Straßburger. Und der Spielführer der Spielvereinigung Alm am Sonntag als Leiter der Sendung im Ü-Wagen, unser Input-Ingenieur, unser Memo-Minister, unser Themen-Tycoon, Yannick Barkic.
Wahnsinn.
Dankeschön.
Der Einzige, der wahrscheinlich den Unterschied zwischen Alm und Forsthaus Rampensau wirklich kennt.
Das ist ein Trash-TV-Format, Forsthaus Rampensau, oder?
War gar nicht so schlecht.
Und die Alm ja auch.
Ja, stimmt, mit Elten damals. Mhm. Da hat doch hier dieser Prinz Frederik von Anhalt, der, wie heißt sie noch, der anderen da in die Wanne gepinkelt. Hier, Kader Lot. Das habe ich damals geguckt, 20 Jahre her. Ich erinnere mich an kaum was aus der Schule, aber das weiß ich.
Ja, wenn du da als Zuschauer angerufen hast zum Rauswählen, dann war das die Kader-Nominierung.
Oh, Wahnsinn. Alles Wahnsinn hier.
Wir beginnen mit wirklichem Inhalt aus der dritten Liga und sprechen erstmal über die frischeste Personalie, über die es zu reden gilt. Der Hallische FC hat jetzt dann doch nochmal den Trainer gewechselt. Sreto Ristić ist raus nach dem 0-2 in Regensburg und Stefan Reisinger übernimmt. Er war zuletzt Co-Trainer bei den Löwen und hat jetzt seinen ersten Cheftrainerjob in der dritten Liga. Er hat auch ganz frisch die Trainerlizenz und soll jetzt den HFC vorm Abstieg bewahren.
Hat mich sehr überrascht. Ist ja immer nicht so schlecht, wenn man mal jemanden aus diesem Trainerlehrgang nimmt und ihm eine Chance gibt. Aber in dem Fall muss er natürlich eigentlich sofort abliefern. Ansonsten ist er gleich ein Abstiegstrainer. Ne? Also es ist für beide Seiten ein Risiko. Ich glaube, dass ich es verstehe, dass man jetzt nochmal reagiert beim HFC. Das hat ja auch schon lange Wochen so ein bisschen geköchelt, sage ich mal. Schlussendlich hat man immer wieder sich für die Personalie Ristić entschieden. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist es ja auch nicht irgendwie unmöglich, ja? Sondern wenn man jetzt nochmal einen richtigen Impuls setzen kann und Reisinger Erfolg hat, dann bleibt der HFC drin. Aber ich bin total gespannt, weil das kann ich gar nicht einschätzen. Als Co-Trainer kenne ich ihn nur so als locker leicht und Hütchen aufgestellt und konnte vorher noch mit uns sprechen und sowas. War, glaube ich, auch akribisch. Aber was denkt ihr denn?
Aber du darfst nicht vergessen, dass er durchaus diese Erfahrung schon mal gemacht hat, eine Mannschaft vor dem Abstieg zu retten. Und zwar damals beim KFC Uerdingen. Da war er ja ein Teammanager oder Teamchef.
Da hatte er doch einen Mann an seiner Seite.
Jürgen Press.
Ganz genau.
Der war doch der Trainer, oder nicht?
Offiziell. Und da haben sie ja den sportlichen Klassenerhalt zumindest damals geschafft. Die sind ja dann aber trotzdem abgestiegen. Aber sportlich hat er die Liga gehalten. Und so ein ähnliches Modell gab es ein paar Jahre davor ja mit Daniel Steuernagel in Uerdingen schon mal. Also der hat jetzt schon Erfahrung, ne? Also der weiß jetzt schon, glaube ich, wie man es macht. Ihm fehlte bisher nur das offizielle Amt.
Naja, also ich bin bei...
Da hat es doch gerade schon wieder geklingelt. Verdammter Hacker, aber gut, mach weiter.
Irgendwas stimmt mit Yannick heute nicht.
Es hat nichts geklingelt.
Nichts hat hier geklingelt.
Was ist los mit
Gottes Willen, der ist im Abstiegskampf. Der hat so einen Drittliga-Tinnitus hier. Das ist ja Wahnsinn. Wie der mich gerade angeguckt hat. Ja. Ist ja irre.
Beängstigend, Yannick. Ja,
wirklich, Yannick.
Beim nächsten Mal musst du leider gehen. Also, ist nicht mehr tragbar. Ja.
Also, ich habe jetzt Angst, was zu sagen. Also, Stefan Reisinger. Also, Strassi, du hast was Richtiges gesagt. Oh, ihr hat es gerade geklingelt. Nee, du hast was Richtiges gesagt. Ich glaube, für Reisinger ist es direkt der Sprung ins kalte Wasser. Wenn du jetzt absteigst, dann glaube ich, ist es das fast dann eher so mit dritter Liga. Der HFC schien lange für mich so ein bisschen davon zu kommen. Ich finde auch, dass Sreto Ristić insgesamt gute Arbeit geleistet hat. Er ist damals auf dem letzten Platz, hatte sie, glaube ich, übernommen. Hat sie mit, wie ich finde, relativ attraktivem Fußball gerettet. Ich hätte es ihm auch gewünscht, dass es dieses Jahr so weitergeht, weil sie immer eigentlich versuchen, nach vorne zu spielen, aber sie haben wieder zu viele Gegentore bekommen. Jetzt fangen die anderen plötzlich an zu punkten. Gerade der Waldhof, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Ja, und jetzt kommt Stefan Reisinger. Ich tue mich jetzt auch schwer in einer Bewertung, weil in Uerdingen war es ja eigentlich immer so, alle sind rasiert worden von Ponomarev, so zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Nur er war immer da. Und es gab ja früher immer den Spruch, wenn immer ein Co-Trainer zu lange da war, da hat man gesagt, also wenn immer alle rausfliegen, der nur immer da ist, da kann irgendwas auch nicht so ganz koscher sein. Ihr wisst, wie ich das meine. Vielleicht oder andersrum, ich finde ihn, wenn man ihn so gesehen hat, er war immer ein lockerer Vogel, du konntest mit ihm sprechen und ich glaube schon, dass er auch für das, was man in der dritten Liga braucht, dass er davon genau weiß, was das ist und dass er auch diese Ahnung hat, aber obwohl er schon so lange dabei ist, diese Statur eines Cheftrainers, die muss er sich, glaube ich, jetzt erst erarbeiten und das in einem Crashkurs in Halle, so würde ich es mal ausdrücken.
Ich glaube, er hat halt einen unheimlich guten Draht zur Mannschaft wahrscheinlich durch seinen Charakter, ne? Weil er halt so ein lockerer Typ ist.
Weil er vielleicht auch noch so fast der Spielergeneration eigentlich angehört.
Ja, das hat man ja auch schon immer in seiner Rolle als Co-Trainer gemerkt. Er ist halt super kommunikativ, super locker. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Der kann so ein bisschen den Druck lösen, ob er dann auch als Cheftrainer so agieren kann. Können wir ja gar nicht bewerten. Ne? Also ich finde es erstmal total schade fürs Rhetoristische, das hast du eben schon gut gesagt, dass der Halle ja letztes Jahr gerettet hat. Dann wurde ja auch der Vertrag verlängert, also bis 2025, dieses Duo mit so Botzig, da hat man gesagt, komm, die beiden sind es jetzt für die nächsten Jahre. Der hat immer einen schönen Fußball gespielt, also immer so einen anderen, mutigen Ansatz gehabt und es war ja auch lange Zeit erfolgreich. Was ich mir noch so aufgeschrieben habe, ist, dass sie halt auch immer diese direkten Duelle gewonnen haben, also in Duisburg zum Beispiel und gegen Lübeck. Und deswegen finde ich es halt irgendwie schade, dass er jetzt, ja, geschasst wurde, weil der Verein sich auch immer frühzeitig hinter ihm gestellt hat. Sobald es irgendwie kriselig wurde, war dann immer offener Brief vom Verein und wir stehen hinter Sreto und Trainerpersonal wird nicht diskutiert und so weiter. Und jetzt, ja, haben sie dann irgendwie doch die Reißleine gezogen. Ich finde es von Reisinger dann mutig, in der Tat. Also es ist ja irgendwo eine Chance, weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Trainerplätzen. Aber jetzt ist die Frage, gehst du jetzt diesen Schritt, du hast diese Chance oder warte ich lieber noch, weil ich bin vielleicht so attraktiv, dass ich auch mal im Sommer einen Job bekomme, weil irgendeiner sagt, ich habe Bock auf dich. Weil wenn er jetzt mit dem Verein absteigt, dann ist bei ihm auch der Stempel drauf. Und ich finde, das Tempo, was gerade angeschlagen wird im Abstiegskampf, ist so hoch, dass der HFC da wirklich Probleme hat oder bekommen wird, mitzuhalten.
Es liegt aber, glaube ich, eher an den anderen, die jetzt performen. Ne? Weil guck mal, Halle hat von den letzten 5 Spielen nur 2 verloren. Das war gegen Münster und jetzt gegen Regensburg. Da kannst du ja mal verlieren. Das ist jetzt keine Katastrophenbilanz in den letzten Wochen.
Es war ja auch ein Atomphysiker, war ja auf der Alm am Sonntag und hat ausgerechnet, dass man dieses Mal 45 Punkte oder mindestens 43 braucht. Ne?
Wir waren alle überrascht. Dr. Wagner. Es ist aber auch, du hast es gerade gesagt, wir müssen es ja auch immer aus der positiven Brille sehen. Es ist ja auch eine Möglichkeit für Reisinger und eine Möglichkeit für den HFC. Damals, als in Mönchengladbach eigentlich die Lichter aus, oder es sah so aus, als gehen die Lichter aus, hat Max Eberl Lucien Favre verpflichtet. Und was danach passiert ist, das haben wir alle gesehen. Also es braucht nicht immer jetzt den Feuerwehrmann, sondern vielleicht kann er ja wirklich den Klassenerhalt schaffen, was ja möglich ist, und dann eine neue Philosophie reinbringen. Vielleicht hat er ja diesen Anpack. Vielleicht ist es jetzt auch genau das Richtige. Sie brauchen jemanden, der ihnen jetzt nicht so den Fußball beibringt, sondern der die Köpfe frei macht.
Aber das ist interessant, was du sagst, weil ich kann mich noch erinnern, damals, als Max Eberl Favre geholt hat, der hat ihn ganz klar mit der Maßgabe geholt, ich brauche keinen Feuerwehrmann, ich brauche jemanden, der mir im nächsten Jahr in der zweiten Liga die Mannschaft neu aufbaut. Und dann hat der trotzdem diese irre Serie gestartet. Das ist ja bei Reisinger eigentlich nicht möglich, weil wenn Reisinger jetzt absteigt mit Halle, die Ausgangsposition ist schwer, aber mit 2 Punkten, glaube ich, sind es auf dem Nicht-Abstiegsplatz ja nicht unmöglich, dann wirst du nicht mit diesem Trainer einen Neuaufbau in der Regionalliga Nordost machen. Da ist schon ein Unterschied, weil Favre war vorher schon über seine Zeit bei Hertha und in Genf ein renommierter Trainer. Ich finde es beim HFC immer so relativ interessant, sie sind ja sowas wie der letzte Leuchtturm eigentlich in der dritten Liga und sie versuchen...
Der Dino.
Ja, genau.
Der HSV der dritten Liga.
Hau ab. Also, das meine ich, weil ich kann die zweite Liga für den HSV nicht mehr sehen. Ziegner war ja jemand so ein bisschen aus der Region, wo sie Erfolg damit hatten und sie haben ja dann immer was versucht. Also Ristić war ja auch eine mutige Trainerentscheidung und ich finde, das ist sie jetzt auch wieder. Die Frage ist beim HFC immer, kannst du vielleicht irgendwann mal aus diesem Kreislauf auch raus, der jetzt seit 4, 5 Jahren so ist, du rettest dich immer so kurz vor Toreschluss, kannst den Kader aber nicht so richtig verstärken, das ist, glaube ich, so das grundsätzliche Problem ein bisschen.
Ist auch eine richtige kostspielige Sache.
Ja, klar.
Also der hat einen Vertrag nicht nur bis Saisonende, sondern bis 25, also die kann sein, dass Ristić da noch richtig lang bezahlt werden muss.
Vielleicht kommt er dann in die Regionalliga, dann kommt er wieder zurück.
Aber ich fand die Kombination Sobotzik-Ristić mal einen anderen Ansatz im Abstiegskampf und deshalb würde ich dem HFC auch eigentlich alles Gute wünschen.
Wer ist denn jetzt eigentlich der Co-Trainer von Reisinger? Weil der Pinto musste doch auch gehen.
Genau, Pinto musste auch gehen. Den Namen habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Mir ist nur aufgefallen,
dass mit den Löwen auch, glaube ich, schon mal irgendwas Spanisches. Was oder Pass oder sowas, glaube ich.
Okay. Also auf jeden Fall habe ich mir noch irgendwie notiert, wenn man schon so viel Geld für Ristic dann auch bezahlen musste, hat man zumindest an den Klamotten gespart, weil die Initialen sind gleich geblieben, heißt SR.
Und man muss sagen, die Initialen SR, die haben
die stehen
in Halle,
auf jeden Fall für Erfolg. Ja, genau. Und die haben in Halle schon ordentlich geliefert.
Ja, stimmt, in Halle.
Also Trainingsanzug muss nicht neu bedruckt werden.
Einen neuen Trainer hat auch der VfB Lübeck. Der hat jetzt am Wochenende zum ersten Mal das Team gecoacht. Die haben also auch nochmal reagiert, nachdem Bastian Reinhardt der Interimstrainer war. Ist es jetzt Jens Martens, der ja doch noch das Unmögliche möglich schaffen soll. In seinem ersten Spiel haben sie dann allerdings 0-1 in Köln verloren. Auch ein bisschen unglücklich, glaube ich. Und es war jetzt vom Timing her auch komisch, ne? Der VfB 8-mal ohne Sieg, dann gewinnen sie unter Reinhardt das eine Spiel. Und dann holen sie den neuen Trainer. Da sind natürlich andere Dinge im Hintergrund, weil sie können sich das ja, nicht mussten, leisten. Es ist halt einfach zu teuer, wenn Reinhardt jetzt ohne Lizenz da weiter als Trainer an der Seitenlinie stehen würde. Wobei die Frage ist, was ist teurer, ein Abstieg oder den Reinhardt als Cheftrainer zu bezahlen? Ich meine, er bleibt ja im Staff. Ne? Er geht ja jetzt nicht wieder zurück in die, auf die Tribüne. Ja.
Ist das denn ausgeschlossen, dass Reinhardt vielleicht auch das Training leitet? Und, also ich will jetzt nicht sagen, wie damals beim KFC mit Press. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, ich kenne den neuen Trainer des VfB Lübeck nicht, also jetzt kenne ich ihn natürlich, aber ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Vielleicht ja ist da so eine Konstellation durchaus drin, weil Reinhardt, das muss man mal ehrlich sagen, wenn er dann übernommen hat, hat das auch durchaus Erfolg gebracht und das ist auch ein junger Trainer mit viel Erfahrung, auch übrigens beim HSV, da war der eigentlich alles beim HSV. Ne?
Ja. Nur wurde nicht, damals auch zum Sportdirektor fast ein bisschen zu früh. Ja.
Also mich würde erstmal interessieren, kennst du Jens Martens, Weggy? Nee, hast also du den Namen schon mal gehört?
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also Paco Wars heißt der Co-Trainer vom HFC, das sollten wir schon, der neue... Ich habe diesen Namen tatsächlich, und ich habe mich selber erschrocken, noch nie in meinem
und
ganzen Leben...
das will
Leben
doch was heißen, oder?
Ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Der hat ja oben in Schleswig-Holstein einen ganz guten Ruf. Todesfelde, glaube ich. Aber ich habe den Namen wirklich noch nicht gehört. Und bei Bastian Reinhardt war da nicht das Problem auch mit der Lizenz.
Genau, er hatte keine Lizenz.
Und der ist doch schon mal eingesprungen in dieser Saison, bevor Schnorri kam, hat er auch gewonnen. Ich glaube, der hat zwei Spiele, zwei Siege. Ja. Das wäre halt die Frage, ob das irgendwie Bastian Reinhardt ist. Und dann ist so der Elder Statesman in Schleswig-Holstein, der das Ganze ein bisschen übernimmt.
Genau, ist auch schon weit über 60, Jens Martens, ne, ist glaube ich da in Norddeutschland tatsächlich ein Begriff, aber ist jetzt seine erste Profi-Trainerstation.
Also ich glaube, dass Lübeck, sie wehren sich, aber ich glaube, dass es irgendwie zu spät kommt und dann ist ja die Frage, ob man vielleicht mit Bastian Reinhardt dann im nächsten Jahr einen Neuaufbau in der Regionalliga Nord anstreben möchte.
Also ich habe auch immer direkt an KFC Uerdingen gedacht, weil die mussten ja jetzt reagieren und ich finde die Entscheidung, die der Verein getroffen hat, also vor allem Sebastian Harms, fand ich ja, total bemerkenswert, weil man sich jetzt nicht so hat treiben lassen und man ist irgendwie an seinen Werten hat man festgehalten. Also man hätte auch hingehen können, hätte einen Platzhalter hinsetzen können mit der DFB-Fußballlehrer-Lizenz und hätte sagen können, du bist hier einfach nur, um die Pressekonferenzen zu machen und Bastian Reinhardt macht das Training. Und die Lösung haben sie eben nicht gewählt, sondern sie haben irgendwie was mit Herz und Identifikation hinbekommen, weil Jens Martens, das hat man schon gesehen auf der Pressekonferenz, der hatte das Trikot dabei von 1985, hat ja selber da gespielt, also dem hast du richtig angesehen, glückselig dieser Kerl. Und da habe ich so gemerkt, also Lübeck, also wir sind ja, die werden ja wahrscheinlich absteigen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, aber trotzdem verlieren die dadurch nicht ihre Werte. Ne? Also man lässt sich da nicht treiben von wirtschaftlichen Zwängen oder auch von sportlichen Sachen, sondern sagt, okay, wir machen das jetzt hier mit Jens Martens, weil dann, du beruhigst ja nicht die Fans, aber du hast so Identifikation weiter im Verein, weil es geht ja auch nach der Saison weiter. Ist ja nicht so, dass wie beim KFC Uerdingen gefühlt, da war es ja dann so, dann war es vorbei.
Also dass und ich Jens Martens nicht kenne von 85, das macht mich jetzt noch trauriger.
Ja, gut, aber du kannst nicht alles wissen. Aber Yannick, du hast mich bekommen mit deiner flammenden, emotionalen Rede in Richtung VfB Lübeck. Sie waren ja einmal da, Corona-Zeit, das war scheiße, haben sich dann neu aufgestellt. Sie werden, glaube ich, auch nochmal wiederkommen. Das wird jetzt nicht mehr klappen mit dem Klassenerhalt. Und vielleicht ist dann alles auf Klassenerhalt gestellt. Also der VfB, wenn sie gehen, wovon wir ausgehen, wird trotzdem irgendwo ein Stück weit im Herzen von Yannick Bakic einen Platz behalten. Und da kommen nicht alle rein.
Ich will jetzt noch gar nicht sagen, dass sie jetzt weg sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ
gering. Ich glaube, die werden sogar noch von Freiburg 2 eingeholt.
Aber dann in so einer Situation, so eine Entscheidung zu treffen, dass man da mit erhobenem Haupt so rausgehen kann, weil Sebastian Harms hat ja auch viele Fehler gemacht dann auch in der Saison. Ne? Also hat ja dann auch Schnorrenberg verpflichtet, was nicht funktioniert hat. Deswegen, diese Entscheidung fand ich schon sehr, Ja, fand ich irgendwie cool.
Wobei Schnorrenberg zu holen, finde ich nach seiner Vita eigentlich auch keinen Fehler.
Übrigens, ja, es hat aber nicht funktioniert.
Ja, ja, ja. Aber wir kommen ja, oder die kommen ja bei uns eigentlich immer zu kurz. Ich möchte jetzt auch nicht groß, aber Freiburg 2 finde ich schon imponierend, wie abgeschlagen die waren. Die Mannschaft wird auseinanderfallen. Der Trainer, der ja lange gehandelt wurde als Nachfolger von Christian Streich, das ist sicher auch eine persönliche Enttäuschung, dass er das nicht geworden ist. So da die Fackel weiter am Brennen zu halten, das nötigt mir schon jeden Respekt ab.
Ja. Also für mich, Thomas Stamm ist so einer der heißesten Aktien im Sommer auf dem Trainermarkt. Also wer da nicht zuschlägt, will man sagen, ist schon schön blöd.
Höherklassig auch.
Genau, ne? Also wenn du schon siehst, wir kennen ihn ja vom SC Freiburg aus dieser Monster-Saison, wo sie dann alle Rekorde gebrochen haben als U23. Er war bei Schalke gehandelt, beim FC gehandelt, das sind ja alles Bundesligisten damals noch gewesen, ne? Also FC ja heute noch.
Also ich glaube, es wird ein Zweitligist oder ein ambitionierter Drittligist, aber der hat, hast alles gesagt, also der hat wunderbar performt, der ist in der Kommunikation super, Schweizer Uhrwerk, ne?
Trotzdem ist es immer noch was anderes, ob du Trainer einer zweiten Mannschaft bist, an einem Standort wie Freiburg oder du hast gerade Schalke, Köln genannt. Das ist was ganz anderes und darauf, glaube ich, kannst du dich auch nur bedingt vorbereiten.
Was ist mit Sebastian Hoeneß? Bestes Beispiel, wie der Weg so gehen kann. Ne? Zweite Mannschaft Bayern und jetzt der heißeste Scheiß in der Bundesliga.
Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass Sebastian Hoeneß, der ging dann im Zwischenstopp über Hoffenheim. Das hat auch bedingt geklappt, auch mit Krisen. Und ich glaube, wenn du Hoeneß heißt, dann weißt du schon, mit dem Druck im Bundesliga-Geschäft grundsätzlich umzugehen. Da bist du auch anders drauf vorbereitet.
Aber würdest du Thomas Stamm so eine ähnliche Reise zutrauen?
Kann es ganz schwer sein. Ich glaube, dass deine Arbeit bisher auch im Jugendbereich richtig gut war. Er ist ein sehr zurückhaltender, ruhiger Typ, der bisher, wenn man ihn noch so kennt, und man trifft die Leute ja immer mal wieder, emotional habe ich ihn selten so gesehen oder dass er eine Emotion zu einem als Gesprächspartner groß aufbaut. Ich traue es ihm zu, aber nochmal, das ist was ganz anderes zu arbeiten, da wo viele Fans und viele Medien sind, als bei Freiburg 2. Aber er ist eine heiße Aktie, da bin ich vollkommen bei dir.
Aber ich glaube auch, dass es persönlich eine richtige Enttäuschung für ihn ist, dass er jetzt nicht der Nachfolger von Christian Streich geworden ist. Eigentlich habe ich das jahrelang gedacht, dass man ihn da aufbaut und dann deutet er alles darauf hin und dann wird es Julian Schuster. Das ist natürlich auch irgendwie jetzt nicht so der Freiburger Weg. Also natürlich schon auch mit Julian Schuster, aber dass man dann Thomas Stamm dann jetzt quasi, er muss ja jetzt aus Freiburg weg, also wird ja passieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn in der zweiten Liga dann sehen irgendwo.
Ich glaube auch, dass er sehr enttäuscht war da. Ja. Also ich glaube, er hat sich bessere Chancen ausgerechnet. Dann kam die schlechte Saison jetzt mit Freiburg dazu, weil ich glaube, er hätte auch schon früher den Verein verlassen können. Und da hat er gesagt, oder da hat er sicherlich die Tür geöffnet bekommen zu, vielleicht könntest du
mal... Das wäre zum Beispiel mal eine Sache, die würde mich wirklich mal in dem Gespräch interessieren mit Hartenbach und Seier, den Verantwortlichen beim SC Freiburg, die ja seit Jahren einen überragenden Job machen. Du hast einen, der in einer gewissen Liga schon nachgewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist. Er müsste sich nicht neu auf was einstellen, weil er kennt den Verein. Und dann holst du den Verbindungstrainer, der ja bisher noch nie mit einer Mannschaft gearbeitet hat. Wobei Julian Schuster, der hat wenigstens die Bundesliga erfahren, der war Kapitän. Das ist eine Entscheidung, die kann man vollkommen nachvollziehen. Aber das muss für Thomas Stamm schon eine persönliche Enttäuschung gewesen sein, gar keine Frage.
Vor allem, weil er ja auch auf die Spieler gesetzt hat, die heute so in Freiburg performen, wie Atubolo oder Merlin Röhl oder sowas. Die sind ja jetzt tragende Säulen in der Bundesliga-Mannschaft.
Aber manchmal ist das ja so im Leben, ne? Da denkst du, du willst irgendwas unbedingt, dann kriegst du es nicht, bist enttäuscht und später merkst du dann, warum du es nicht bekommen hast. Und das, glaube ich, kann man ihm
auch... vielleicht sogar noch was Besseres
bekommen. Dass was Besseres bekommt, dass was Besseres für ihn geht. Und ich glaube, das hat er sich auch verdient. Ich bin sehr gespannt, wo er unterkommt. Vielleicht ja sogar irgendwo ambitioniert dritte Liga nächste Saison, zum Beispiel bei Dynamo Dresden.
Wäre zumindest jetzt erstmal der nächste Gegner der Freiburger am nächsten Spieltag.
Nächstes
Heimspiel zu Hause. Ansonsten Freiburg, ja, geben nochmal alles. Wahrscheinlich wird es für sie aber auch nicht reichen im Abstiegskampf, sondern es wird wahrscheinlich am Ende entschieden zwischen Mannheim, Halle und Duisburg. Also einer von diesen dreien wird es dann am Ende wahrscheinlich nur schaffen. Und dann sprechen wir doch jetzt mal über diesen Abstiegskracher vom Sonntagabend. Ihr drei wart ja alle da in Bielefeld. Beim 2:0-Sieg der Arminia gegen den MSV Duisburg. Das ist, wenn man aus Duisburger Sicht vielleicht mal anfangen, natürlich, also Fabian Klos hat es in einem anderen Podcast gesagt, das ist jetzt fast schon der Abstieg für den MSV. Ich würde ganz so weit noch nicht gehen. Sie haben Matchball gegen sich, spielen jetzt gegen Essen und dann spielen sie zu Hause gegen Mannheim. Und wenn sie spätestens da nicht gewinnen, dann ist, glaube ich, wirklich der Ofen aus in Duisburg. Und für Bielefeld natürlich ein extrem wichtiger Sieg, vielleicht ein bisschen gepusht durch das Pokalerlebnis. Und natürlich hauptsächlich auch durch das, was vor dem Spiel passiert ist. Janik, du standest ja mittendrin in der Busankunft von Arminia Bielefeld vor dem Spiel. mit Bengalos und allem. Erzähl mal, wie das war.
Also wir hatten in der Woche schon den Hinweis bekommen, das wird ein anderer Empfang werden da in Bielefeld. Die Fans haben da was geplant. Es wurde auch extra, ich habe mir das erklären lassen, normalerweise reisen die Spieler von Arminia Bielefeld mit dem Privatauto an bei Heimspielen. Man hat extra dann extra den Bus genommen, den Zeitplan angepasst und weil da was kam und dann haben wir uns vom Magenta gesagt, gut, da sind wir auch mit der Kamera dabei und dann haben wir uns halt da reingestellt in die ganze Nummer.
Das müssen wir mal sagen, das macht er ja jetzt extra, weil er das so, du hast dir die Kamera geschnappt, du bist mit deiner Kamera dorthin gegangen und hast es gefilmt, damit wir die Bilder haben, die sensationellen Bilder und das muss jetzt mal gesagt werden, das passiert nur, weil es Sendungsmacher gibt wie dich, Yannick, die das Herzblut haben, die sich dann sagen, ich bin mir nicht zu schade, meine eigene Kamera zu nehmen, weil wir sind nicht Bundesliga, zweite Liga, wir haben jetzt nicht das größte Budget. Das war Herzblut, das war Yannick Bakic. Dankeschön dafür.
Danke. Das Einzige, was man Yannick kritisieren muss, ist, dass er manchmal irgendwo ein Klingeln hört.
Genau. Naja, dann kann ich ja kurz die Situation beschreiben. Danke auf jeden Fall für die Blumen. By the way, ich bin aber nicht der Einzige, der das macht. Ne? Also gibt's
das
habe
ich nicht gesagt.
Ganz viele
Sendungsmacher
andere.
Mit so, Herz.
Genau. Das ist das Prädikat der dritten Liga.
Es war auf jeden Fall so, dass diese Straße, ich weiß nicht, wie die Straße nochmal genau hieß, Veggie?
Melanchthon.
Genau, also ich will es gar nicht aussprechen. Auf jeden Fall standen da extrem viele Fans, extrem viele Fahnen, haben alle gewartet. Ich habe mich extra auf so eine Art Stromkasten gestellt, stand parat, hatte einen guten Blick und auf einmal kommt der Bus um die Ecke. Und dann ging es los mit Rauchtöpfen, mit Feuerwerk, Bengalos und ich war kurz wirklich irritiert, weil ich nicht mehr wusste, bin ich hier noch sicher oder bin ich nicht mehr sicher, weil ich bin auch so naiv gewesen, hatte meine Akkreditierung noch um den Hals.
Bin ich auf einer Silvesterparty in Berlin
genau,
oder
überall
bin ich in Bielefeld?
Überall ziehen sich alle eine Maske an und dann ging es halt los. Ich habe mich echt teilweise unsicher gefühlt, aber dann stand auch einer hinter mir und meinte, ja, alles gut. Wird schon alles gut und dann haben wir die Bilder eingefangen und das war schon, also du hast richtig gespürt, da ist so eine Energie vor dem Spiel schon da, das Spiel selber war ja schon geil, die Ansetzung, aber auch dieses, ja, ich habe auch am Morgen noch die Hymne gehört von Arminia, die haben wir auch extra lange stehen gelassen im Vorlauf, weil die finde ich ja auch, muss man sagen, die Hymne von Arminia Bielefeld hat schon richtig Kultpotenzial.
Man muss dazu sagen, das war ja dann an diesem Sonntagabend zusätzlich noch die 3.500 Duisburg-Fans, die eine eigene Choreo gemacht haben. Ja. Wir fahren mit euch Achterbahn. Also da hat man mal gesehen, was in dieser dritten Liga steckt und was auch Traditionsverein bedeutet. Es wird ja immer geredet, Plastikclub, dies, das und so weiter und so fort. Da wollen wir gar nicht mit anfangen. Aber ein Traditionsverein mit diesen Fans, mit diesem Herzblut und HSV-Fan, MSV Duisburg-Fan, Bielefeld-Fan, wo du eigentlich seit Jahren nur auf die Fresse bekommst und trotzdem bist du immer da. Das ist doch wirklich dann wahr.
Also da muss man sagen, auch was Fabian Klos nach dem Spiel dann gesagt hat auch. Also ich habe ihn ja nochmal explizit angesprochen auf den MSV, ne?
Genau, also Fabian Klos saß ja in dem Bus logischerweise drin und er hat danach, nach dem Spiel bei dir gesagt, wie er diese Busankunft empfunden hat.
Also ich habe natürlich eine besondere Situation mit diesem Verein und eine besondere Beziehung zu diesem Verein, aber ich musste mich ganz ehrlich, und ich schäme mich nicht, das zu sagen, ich habe in den Bus gesessen, musste mich zusammenreißen, dass ich nicht anfange zu heulen, zu weinen vor Emotionalität.
Ja, und er hat auch in einem anderen Interview erzählt, er hat den anderen Spielern, also Fabian Klos hat das ja schon mal erlebt in seiner langen Bielefelder Zeit, die anderen ja aber eigentlich fast alle nicht, und er hat den anderen extra nicht gesagt, was da auf sie zukommt, und war dann auch total baff, wie die ganzen anderen Spieler das natürlich aufgesogen haben und empfunden haben in dem Moment.
Aber ich wollte eigentlich noch, gut, dass du den O-Ton eingespielt hast, ich wollte auch noch auf dieses Ganze, was Strassi gerade nochmal gesagt hat, kommen, also das war ja auch eine gewisse Größe in diesem Interview, das Klos nochmal, klar, ich habe ihn darauf angesprochen auf Duisburg, er sagt, wir sind damals zusammen aufgestiegen, guck dir das an, da könnte ich fast heulen, wenn der selber sagt, guck mal, das sind 3.500 von denen, was das auch für die bedeutet, ne? Das ist halt, da muss man sagen, wenn man das am Sonntagabend gesehen hat, da braucht auch keiner mit in der Diskussion zu kommen, was du gerade sagst, das können Vereine, die irgendwie ein Konstrukt sind, einfach niemals wird das so sein, wie das da Leute seit 100 Jahren hinpilgern, der Opa mit dem Enkel und was das für die bedeutet und was es auch bedeutet, wenn es dann runtergeht oder sowas, ne? Das muss man sagen und ich sag das ja ganz offen, ich habe schon ein Herz für den MSV Duisburg, vielleicht, das schlägt schon größer als für viele andere Vereine. Was an dieser Schwelle zur Regionalliga mit Vereinen passiert, das ist ja eigentlich eine sportliche Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Mhm. Ich finde an dieser Fanaktion jetzt in Bielefeld, du hast richtig gemerkt, dass, also das machen die ja nicht, weil die sich selber feiern oder weil die das schön finden, sondern du kannst als Fan, und das merkst du an dieser Aktion, du kannst wirklich Einfluss nehmen auf das, was auf dem Platz passiert, weil die Spieler sehen das im Bus, die sind nochmal emotionalisiert, sind nochmal fokussierter, die merken die Unterstützung, und du hast ja gemerkt in dem Spiel dann auch, wie Bielefeld gespielt hat. Also es hat wirklich funktioniert, und auch aufgrund der Fans, und das ist so ein Einfluss, das ist schon bemerkenswert im Fußball einfach.
Der Mael Korbos kam vor dem Spiel, habe ich mit ihm gesprochen, hat er mir gesagt, der hat sowas noch nie erlebt, und er hat auch gesagt, dass die Mannschaft geschlossener aus dem Fenster geschaut hat. Er war der Einzige, hat er gesagt, der sein Handy kurz mal gezückt hat, weil er unbedingt filmen wollte, damit seine Eltern sehen und spüren, bei welchem Verein er spielt. Er hat gesagt, der Vater war, glaube ich, einmal da, die Mutter aber noch nicht. Und manchmal wissen die das nicht, verstehen die das nicht ganz genau. Traditionsverein, dritte Liga, trotzdem 20.000 und sowas. Und hat er gesagt, das schickt er seinen Eltern, damit die verstehen, was ich hier geschafft habe, was ich erreicht habe sozusagen. Und das ist natürlich, da siehst du, das kommt bei den Jungs auch an. Und der Korbos ist ja kein Dummschwätzer, und man hat ihm das schon angemerkt, das hat was mit ihm gemacht, das hat ihn bewegt, und das ist der Einfluss der Fans, wo du sagst, der dann auch positiv genutzt wird. Da macht man sich unter der Woche Gedanken, wie können wir denn jetzt noch, was können wir denn jetzt noch machen, ja, und dann machen die so ein Spektakel, ja, toll.
Das Tragische aus MSV-Sicht ist ja, dass ihnen genau sowas in den vergangenen Jahren ja selbst geholfen hat, solche Aktionen, ja, und jetzt waren sie letztendlich Leidtragende, weil beim Gegner halt sowas auf die Beine gestellt wurde.
Ja, das muss man natürlich differenziert sehen, dann schlussendlich die Leistung des MSV Duisburg gerade in der zweiten Hälfte, das ist eigentlich, das darfst du nicht anbieten, oder? Also
Schaumers hat sich vercoacht.
Hat sich total vercoacht. Ich, das ist ja das eine, können wir gleich in die Analyse gehen. Mir hat aber vor allen Dingen dieses Attribut gefehlt, was du benötigst, dir den Arsch aufreißen, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Die haben sich nicht, ich habe es aber auch gesagt, ja. Da war kein Einsatz mehr zu sehen.
Aber das sehe ich anders. Ja. Also das sehe ich tatsächlich anders, man kann das so sagen, aber das sind so Spiele, also ich meine, es ist ja klar, Bielefeld gegen Duisburg, für beide geht es um alles. Bielefeld aufgeheizt, wie du gerade gesagt hast, noch durch die Atmosphäre. Der MSV hat mit dem, was er an Gästen mitbringen konnte, dagegen gehalten. Wenn du auf diesem Niveau mal gekickt hast, es ist nicht so, dass du sagst, die eine Mannschaft reißt sich den Arsch auf und die andere nicht. Es sind dann manchmal auch Kleinigkeiten. Also klar konnte Bielefeld in der ersten Minute, müssen die eigentlich schon aus 3 Torchancen eine nutzen. Auf der Gegenseite hat Duisburg auch 2. So. Und wenn das Spiel dann 1-0 für Duisburg zum Beispiel steht, meinst du, was mit Bielefeld dann passiert? Da rutscht dir nämlich all das, was da ist, in die Hose. Und wenn wir zum Beispiel Bakir sehen, was der in der ersten Hälfte da... Engin, sorry. Ala Bakir ist ja mein Lieblingsname. Was Engin gespielt hat zum Beispiel auf der rechten Seite, da kann ich auch nicht sagen, dass die nicht dagegen gehalten
haben. Ich sag ja zweite Hälfte.
Aber das ist dann auch so, dann liegst du 0-2 zurück, plötzlich merkst du, oh scheiße, wenn wir hier verlieren, dann sind wir fast schon weg. Das hat dann auch mal was mit Angst zu tun. Also ich unterstelle Mannschaften vieles, aber dass der MSV Duisburg sich nicht den Arsch aufgerissen hat, das kann ich nicht so stehen lassen, weil das ist mir auch zu leicht, der Vorwurf immer der Fans, wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist dann ein Ruf.
Würde ich gar nicht so sagen, wir wollen euch kämpfen sehen. Es fehlte mir das Grundsätzliche. Also
ich glaube, sie waren gefangen in diesem Konstrukt.
Genau.
Wir bauen hier auf Sicherheit, stehen kompakt und lassen Bielefeld kommen, trotz 0-2 Rückstand. Ich glaube, die Fans hätten sich gewünscht, ich hatte auch einmal so eine Situation beobachtet, Kölle unten an der linken Seite mit einem Blick zu Schommers, der einfach so signalisieren wollte, ey, wir müssen weiter nach vorne, wir müssen angreifen, ne? Wir müssen Druck ausüben. Aber Schommers wollte halt ständig immer defensiv kompakt stehen und erst peu à peu weiter nach vorne rücken. Ich glaube, die Fans hätten sich gewünscht, offenes Visier, ist doch jetzt scheißegal, ob wir 3-4-0 verlieren oder ob wir nochmal rankommen.
Aber nur noch das eine. Ich hatte eher einen anderen Eindruck, dass Bielefeld als Heimmannschaft eigentlich dem MSV in der ersten Hälfte das Feld überlassen hat und über Konter gegangen ist, was der Bielefeld eigentlich gar nicht spielen will. Also ich fand in der ersten Hälfte den MSV optisch nicht unterlegen.
Nee, optisch auf keinen Fall. Also man muss dazu sagen,
dass... gerade um defensiv und offensiv die Frage ging.
Mitch Kniert hat es ja auch gesagt, dass Bielefeld das Spiel angepasst hat, was ja auch korrekt war, gegen die Duisburger, die ja glaube ich zum 4. Mal in Folge dieselbe Startelf, die sich gefunden haben, aber eben das und so ehrlich muss man sein, diese Startelf, die auch sehr abhängig ist von Castaneda, der früh die gelbe Karte sieht, der danach 2-3 Fouls zieht. Beim dritten Foul, da bin ich, das sage ich klar, muss er gelb-rot sehen, da hat ihn Dr. Robert Kampka leben lassen, sodass Schommers wechseln konnte. Dann kam Zenga rein und es war ein anderes Spiel. Castaneda, Zenga, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das bedeutet nicht, dass der eine besser ist, der andere schlechter, aber Castaneda passt besser in diese Spielidee. Es kam einfach nicht mehr das, was vorher kam. Mit Michel Brink, diese Balance, die hergestellt wurde und sowas. Und auf einmal war es eine andere Gemengelage, auf die das sage ich jetzt mal, Schommers, glaube ich, hätte früher reagieren müssen. Er wechselt 65. Ginczek hing voll in der Luft, eine Chance, zweite Minute, danach finito la musica. Das kam mir ein bisschen zu spät alles.
Aber um das Ding Castaneda, das ist ein Vorwurf, den lasse ich gelten. Wenn dein jüngster Spieler eigentlich der wichtigste für die Balance ist und so früh eine gelbe Karte kassiert, dann ist es klar, was Bielefeld macht. Und das hast du gesehen. Die sind alle nur auf Castaneda. Jedes Ding, die haben sich fallen lassen, die haben sich da rein, um den praktisch vom Platz. Und da muss es einen geben vom MSV, der mal sagt, jetzt hole ich dich mal von den Socken und auch auf dem Platz mal sagt, pass auf, ihr geht auf unseren Jüngsten, pass mal auf deine Knochen auf. Also ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt hier nicht zum Faulen und Treten animieren. Aber da muss einer stehen und sagen, hey, was, du willst hier auf unseren Jüngsten, wenn du nochmal, da tut's aber weh beim nächsten Mal. Und das ist nicht passiert. Castaneda ist innerhalb von 10 Minuten 3-mal in diese Situation gekommen. Und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, gegen den Duisburg sich nicht energisch genug gewehrt hat.
Und jetzt schließt sich so langsam der Kreis. Das ist nämlich das, was dann in der zweiten Hälfte gefehlt hat. Da war dann ein Knoll, der Kapitän, und der das auch meiner Meinung nach sehr gut ausgefüllt hat auf dem Feld. Dann war ein Engin, der sich abgerackert hat. Dann war ein Müller, der gehalten hat, was er halten konnte, und dann war Schluss.
Aber jetzt ist es also von allem so ein bisschen, dass Angst, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Die Qualität ist ja durchaus vorhanden, das haben wir ja immer wieder gesagt. Der Kader ist eigentlich gut genug, um die Klasse zu halten, aber letztendlich funktioniert es dann doch alles hauptsächlich über den Kopf in so einer Phase. Und jetzt war das Spiel extremst aufgeladen, ne? Das hat sich ja sehr viel darauf fokussiert, Abstiegsendspiel, der Kracher in Bielefeld, und dann verlieren sie das Ding. Und jetzt haben sie ja zwei so weitere Spiele vor der Brust. Ich habe es eben schon gesagt, jetzt erstmal geht es nach Essen, also mehr Derby geht ja schon nicht. Essen hat zwar mit dem Abstieg nichts zu tun, aber da ist natürlich trotzdem ganz viel drin, und dann kommt eben Mannheim. Das sind ja auch jetzt nochmal wirklich zwei Riesenspiele. Wie kriegst du in Duisburg das jetzt hin? Dass da, wie kommt man jetzt da in die Köpfe rein?
Vor allen Dingen, du hast, glaube ich, 29 Punkte, ne? Und wenn du siehst, wie die anderen auch punkten, also ich glaube, da muss man jetzt noch nicht mal groß hier rumfantasieren. Du wirst auf jeden Fall 2 bis 44 Punkte brauchen, um dieses Jahr in der Klasse zu bleiben.
Das habe ich dich ja gefragt im Auto, weil du es ja gesagt hast, 45, und ich war paralysiert. Ich dachte, wie soll der MSV Duisburg 45 Punkte holen?
Mit 45 ist Cottbus sogar mal abgestiegen. Und wenn du das einfach nur zugrunde legst, Duisburg hat noch 7 Spiele, davon nur 3 Heimspiele. Du musst eigentlich 5 gewinnen. Also ich glaube, 4 plus 1 Unentschieden ist Minimum. Das heißt, sie müssen irgendwann dann mal ein Auswärtsspiel gewinnen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Essen jetzt vielleicht gar nicht das schlechteste Pflaster ist, weil Essen muss zu Hause das Spiel machen, weil die auch vielleicht nochmal oben ran schmecken wollen. Die wollen vielleicht ihren Fans sogar sagen, okay, den Erzrivalen, den schicken wir jetzt weg, obwohl ja beide dieses Derby eigentlich auch brauchen. Und da kann Duisburg vielleicht wirklich aus der defensiven Rolle was machen. Du musst deine Heimspiele eh gewinnen, auch gegen die Konkurrenz.
Ja, dass sie das müssen, ist denen ja sicherlich auch klar. Ja. Nur wie kriegst du es hin? Schafft Boris Schommers das?
Ja, aber Tobi, du hast ja vor dem Spiel in Bielefeld von 6 Spielen 4 gewonnen. Das ist ja eigentlich eine super Bilanz. Ja.
Ich finde auch, man darf sich jetzt nicht so blenden lassen von diesem Auftritt in Bielefeld.
Ganz Die zweite Halbzeit war bodenlos schlecht, das muss man sagen, weil da nichts mehr kam. Aber das heißt ja nicht, dass der MSV Duisburg, sondern eigentlich sind sie ja gefühlt sogar in einer Aufwärtsbewegung seit dem Winter.
Also Fakt ist ja, diese Personalie Castaneda kriegt man so 1:1 in der aktuellen Phase nicht 1:1 ersetzt. Deswegen spielt er ja auch immer mit der gleichen Elf jetzt, weil das funktioniert. Es sind halt die Leute dahinter funktionieren gerade so nicht. Deswegen, oder beziehungsweise die ersten Elf sind so gut, dass sie einfach so erfolgreich sind. Jetzt kommt das große Problem dazu, dass ja gefühlt jeder in Duisburg vor einer Gelbsperre ist. Also die müssen dann auch da aufpassen.
7 Mann. Ne?
Weil wenn du jetzt mit 3 Gelbsperren, sagen wir, du gewinnst das Spiel gegen Essen, gehst aber mit 3 Gelbsperren von Stammspielern in das Spiel gegen Mannheim, hast du auch wieder irgendwie...
Ich befürchte, ich verstehe die, aber ich befürchte, jetzt geht es wirklich nur von Spiel zu Spiel.
Mhm. Das sagst du.
Das sag ich jetzt. Ja, jetzt geht es wirklich nur von Spiel zu Spiel. Es ist desaströs, dass du nur ein Spiel auswärts gewonnen hast. Saisonübergreifend 16 Mal ein Spiel gewinnst du. Das kann nicht sein. Also du musst ja wirklich jedes Heimspiel gewinnen. Das muss jetzt alles weg. Du musst jetzt dieses Derby, da musst du ja auch nochmal ran, da musst du ja nochmal und aber wenn es auch Vestenbergs Kreuz wäre, du musst jetzt einfach deine Spiele gewinnen, und da braucht es einfach was anderes als in der zweiten Hälfte. Ich bin bei euch, 4 Siege aus 6 Spielen, sensationell. Die kamen aus dem Arsch, die haben sich jetzt da langsam gefunden, aber es geht jetzt darum, kannst du diese Finalspiele, diese
Do-or-Die-Dinger. Aber das ist ja dann eine Kritik an Schommers, dann muss Schommers die Ketten lösen.
Weil ja. Das kam mir zu spät. Ich will ihn jetzt gar nicht da in den Fokus stellen, dass er jetzt irgendwas schuld wäre.
Also diese
Preetz hat ja sogar gesagt, die zweite Halbzeit war indiskutabel.
Ja, aber trotzdem muss man ja auch sagen, jetzt bist du Spieler des MSV Duisburg. Du bekommst jedes Wochenende vorgerechnet, wenn du das Spiel verlierst, ist es eigentlich zu Ende. Und du gewinnst 4 von 6. Also das ist mir jetzt aber echt zu pauschal. Du kannst ja mal in dieser Aufholjagd eine schlechte Halbzeit haben. Es ist natürlich im falschen Spiel passiert, das ist auch keine Frage. Aber du hängst natürlich dieser katastrophal beschissenen Hinrunde hinterher. Und es kann ja auch nicht, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass sie in der Rückrunde 12 Spiele gewinnen. Das ist ja auch klar. Das macht ja was mit deiner Birne. Ich sehe ein anderes Problem. Denn außer dem HFC, über den wir schon gesprochen haben, Bielefeld scheint sich jetzt mit dem Sieg über Münster im Pokal und Duisburg stabilisiert zu haben. Die haben auch 7 Punkte vor. Die kriegst du meiner Meinung nach nicht mehr. Jetzt fängt aber auch der Waldhof an zu gewinnen. Und irgendwann gehen die auch unten die Gegner aus, die du noch überholen kannst. Ich weiß nicht, sprechen wir gleich über den Waldhof noch?
Ja, natürlich sprechen wir noch über den Waldhof.
Nein, aber sonst hätte ich das jetzt gerade schon mal gemacht. Das ist ja ein bisschen das Problem. Also das heißt, du musst das Heimspiel gegen Waldhof sowieso gewinnen, weil sonst war es das. Und für meine Begriffe musst du in Essen eigentlich auch gewinnen. Zumindest punkten. Also ich würde mich festlegen, weniger als 13 dürfen es nicht sein von 21. Und das ist eigentlich 13 aus 7, das ist eigentlich so spielen am Ende die Aufstiegsanwärter eigentlich mit dem Punkteschnitt. Ne?
Das ist verrückt.
Ich traue dem MSV zu.
Ja, aber es zieht sich jetzt zu. Ja gut, du hast ja noch, an deiner Stelle würde Ziegner noch da Trainer sein.
Und man hätte ja einfach die Saison weiterlaufen lassen sollen, um nächstes Jahr aufzusteigen. Auch Jannik Bakic hat seinen Anteil daran, dass der MSV Duisburg da steht, wo er steht.
Endlich sagt's mal einer.
Funktioniert das mit dem EKG noch eigentlich?
Becky, du hast den Waldhof schon angesprochen, dann nehmen wir den noch mit ins Boot. Die natürlich ein Gewinner vom Wochenende mit einem spektakulären Sieg in Dortmund. Julian Riekmann, der Mann des Tages.
Unglaublich.
Der erstmal, also Waldhof lag 1-0 in Führung durch seinen Treffer, dann verschuldet er einen Elfmeter, ganz spät, Dortmund gleicht aus und noch viel später, wirklich last minute, macht Julian Riekmann dann noch das 2-1, den Siegtreffer. Wir erinnern uns, vor 2 Wochen gegen Bielefeld war er noch so die tragische Figur, weil er so frühzeitig ausgewechselt wurde und jetzt ist er der absolute Held und das hat man auch bei Cello Segerts, beim Kapitän von Waldhof, nach dem Spiel durchgehört, der die Mannschaft gelobt hat und eben auch Julian Riekmann.
Jeder hat hier für den anderen gekämpft und es war einfach super, weil man hat sich gegenseitig angesteckt und dann entwickelt sich so eine positive Energie. Aber wie gesagt, ich würde das nochmal betonen, Kickernote 1-0 und Sonderlob von mir an Jan-Julian Riekmann.
Er hat die Kickernote 2 bekommen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir den Faktencheck machen. Ja. Ist es die 2 geworden?
Ist es die 2 geworden? 2,0. Kein großer Einfluss von Cello auf den Kicker.
Ja, aber trotzdem, jetzt muss ich mal ganz ehrlich eins sagen. Also das ist für mich das Mentalitätsmonster der Saison, ist Riekmann. Also mehr auf die Fresse kannst du nicht kriegen und dann so ein Spiel als Defensivspezialist mit 2 Toren, also da ziehe ich wirklich alles, was man ziehen kann. Wir hatten ja das Thema vor 2 Wochen, ich sage nach wie vor.
Du hast ihn beerdigt.
Ich habe ihn auferstanden.
Du
hast den Torwart beerdigt.
Passend zu Ostern, ist er auferstanden.
Nein, ich habe einfach gesagt, boah, was macht das mit einem Spieler, wenn du für meine Begriffe gar nicht so schlecht warst, nach 23 Minuten in so einem Spiel vom Platz muss. Ich habe auch gesagt, dass ich das echt schwierig finde vom Trainer, das stehe ich auch dazu, aber anscheinend hat er ja alles richtig gemacht, da muss man dann noch sagen, was habe ich wahrscheinlich für eine Scheiße gelabert. Der steht in der Startformation, der macht das Tor, der 91. verschuldest du einen Elfmeter, denkst du, und dann geht der nach vorne und macht noch ein Tor. Natürlich brauchst du auch dieses Spielglück, dass der Ball da nicht rauskommt, aber wie geil ist das denn von Riekmann? Und wenn es wichtige und super wichtige Siege gibt, das ist ja der Sieg des Jahrhunderts, so ein Ding da zu ziehen, also mehr positiven Spirit als für den Waldhof. Was haben sie jetzt, 10 Punkte aus 4 Spielen oder was geholt?
Genau, ja.
Also Respekt vor der Entwicklung, muss man ehrlich sagen.
Der Riekmann der Woche,
ja,
von Thomas Wagner.
Nee, aber ich meine, ganz ehrlich, überlegt ihr das doch mal oder findet ihr das nicht so?
Nein,
das
ich finde es, also toll. Ich habe auf den Ticker geschaut und dachte mir so, oh, Riekmann trifft, wow, krass, er spielt und ist wieder, Antwerpen hat den Arm um ihn gelegt, die haben geredet, hat ihn stark gemacht, ne? Deswegen rechne ich das auch ganz groß Marco Antwerpen an, denn wenn du so mit deinen Spielern arbeitest, im, ich sag mal, Negativen und Positiven, ne? Also das zeugt schon von einer guter Trainerarbeit auch.
Also vor allen Dingen muss man ja sagen, auch da habe ich mich sicherlich weit aus dem Fenster gelehnt, stehe ich aber auch zu sagen, mit all diesen Rochaden, der raus, der rein und so, das kann ja eigentlich nur noch auf Kurzfristigkeit gehen, was man beim Waldhof verstehen kann, aber verspielst du damit auch vielleicht Vertrauen in der Mannschaft für eine neue Saison? Also bei Riekmann scheint das ja beeindruckend hinbekommen zu haben, dieses vielleicht, wie du sagst, rede mit dem, ich habe dich rausgeholt, du warst nicht gut drauf, im nächsten Spiel wirst du das ummachen. Also das ist in der Woche explizit dann natürlich auch gutes Management zwischen Antwerpen und Riekmann, gar keine Frage.
Ich nenne ihn ja Gott Antwerpen. Da habe ich auch einen Instagram-Account für ihn gemacht. Gibt's den noch? Nee, also das ist Ich glaube, wir haben ihn ja, wir nehmen ihn hart ran, wir lieben ihn. Es sind ja wirklich alle Emotionen in Richtung Marco Antwerpen. Tobi Schäfer hat ja auch ein Foto von ihm über dem Bett hängen für die Momente, wo er dann auch performen muss.
Und Bettwäsche.
Dann schaut er da drauf.
Foto schlecht in Antwerpen Bettwäsche.
Ja. Und es ist so, wer sich Antwerpen holt, der weiß, dass er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit etwas erreichen wird. Das hat die Geschichte gezeigt. Und das bedeutet einfach, dass Antwerpen ein guter Trainer ist. Ein Trainer, an dem man sich reiben kann. Ein Trainer, der emotional ist. Ein Trainer, der nicht 0815 ist. Und das ist einfach geil.
Trotzdem die Frage mal gestellt. Er war ja eigentlich jemand, den Tobi Schäfer bei Bundesliga-Vereinen gehandelt hat. Ne, das muss man ja auch sagen.
Als Schalke noch Bundesligist war.
Genau. Nein, aber der tatsächlich richtig viele Erfolge in Liga 3 vorzuweisen hat. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es dann aber nirgendwo langfristig war, weil er meist mit irgendjemandem angeeckt ist. Diese Station Waldhof, und es sieht ja im Moment danach aus, als wenn er auch das schafft, ist es dann eine Station, die ihn nochmal zurück auf das ganz große Karussell spült? Oder bestätigt die eigentlich mit all diesen Entscheidungen eher das, was eigentlich so in der Branche oder so dann auch da ist? Das ist ein Mann für die besonderen Stunden. Mal gucken, wie das dann nächstes Jahr laufen würde. Aber vielleicht verbrauchst du so viel Energie auf diesem Weg, dass es dann irgendwann mal nicht mehr weitergeht. Das ist ja auch eine Frage.
Also ich glaube, es ist eine Station, wo er selber für sich aus einer Schublade heraus katapultiert werden möchte. Also er möchte nicht mehr in dieser Schublade stecken, ich bin nur der Feuerwehrmann und zünde hier alles an.
Aber
so wirkt es gerade, aber wenn der Erfolg da ist, kannst du ja wieder was Neues aufbauen. Also das ist, merkt man schon bei ihm.
Klingt auch irgendwie komisch, wenn ein Feuerwehrmann alles anzündet.
Nein, aber Moment mal gerade, weil ich die Frage gestellt habe. Hast du den Eindruck, dass er gerade aus dieser Schublade rauskommt? Weil ich finde, jetzt gerade beim Waldhof bedient er ja eigentlich all das, was wir auch im Positiven...
Ja, weil das ja muss.
Mit seinen Methoden, aber mit seiner Persönlichkeit hat er sich ja, glaube ich, schon weiterentwickelt und ist ja, glaube ich...
Das glaube ich schon, ja.
Also entspannter geworden.
Also auf jeden Fall ruhiger geworden.
Ja. Ja. Antwerpen geht nächste Saison nach Lautern und nimmt Beuth mit.
Das kann es im Fußball gar nicht gehen.
Da muss Beuth sich für das Waldhof-Tattoo rechtfertigen, dass er sich im Klassenerhalt noch stecken lässt.
Und zwar live auf dem Platz, eingefangen von Kameramann Yannick Bakic.
Aber der Waldhof im Infratest DIMAP, Abstiegstrend auf jeden Fall auf der Überholspur.
Ja, vor allem jetzt spielen sie gegen Haching zu Hause, da können sie es natürlich vergolden und dann ist, wie du es eben gesagt hast, dann gehen und natürlich auch echt die Gegner aus, dann ist es fast schon nicht mehr möglich, die Klasse zu halten.
Na gut, Halle, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, guck dir mal 60 an, die waren zwischendurch mit 4 Siegen am Stück, ich habe jetzt 5 am Stück verloren. Also wenn ich sage, 43 brauchst du, da brauchen die Löwen schon auch noch ein paar Punkte.
Ich fand auch den Sieg von Viktoria Köln am Wochenende ganz wichtig gegen Lübeck, weil wenn du das Restprogramm anschaust von denen, das ist richtig haarig.
Und Ferl hat sich jetzt auch mit so einem kleinen Zwischenspruch, 4-2 oder sowas, auch von unten. Das war übrigens ein Wahnsinnsspiel. Ne?
4-4.
Müssen wir jetzt nicht groß auseinanderklamüsern, aber das war echt irre.
Aber geschenkter Elfmeter hinten raus, das tut natürlich dann 1000 richtig weh, weil dann gucken wir auf die Tabelle oben, da wären die auch nochmal richtig rangekommen.
Aber ich gucke gerade auf die Tabelle unten und wenn du dann siehst, 60 München, Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim, Hallescher FC, Duisburg, Lübeck, Freiburg zweimal ausgeklammert. Von diesen Vereinen gerade werden 3 absteigen. Mhm.
Und das ist Tradition.
Das ist traurig.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Das ist traurig.
Das ist wahnsinnig traurig, ja, in der Tat. Und dann kommt Hannover 96 2 hoch.
Und Hoffenheim 2 und
Hoffenheim
schickt sich
2.
auch in Südwest.
Ja, das muss man aber auch mal perspektivisch, und das soll ja nicht irgendwie despektierlich diesen Zweitvertretungen gegenüber sein, aber das wird scheiße.
Das ist wahrscheinlich mal ein eigenes Thema für sich, ob die in der Liga noch so sinnig sind.
Aber ich bin übrigens am Osterwochenende am Dallenberg vorbeigefahren.
Und? In Yannick Bakics Lieblingsstadion.
Der Dalle. Die sehen wir ja vielleicht dann wieder. Das wäre ja
Media Day ist direkt am Dalle.
Also Dalle. Der Nordosten schlägt dies ja direkt auf und es gibt ein Spiel zwischen Bayern und Norden. Ne?
Genau.
Wie ist es? Genau.
Stand jetzt Würzburg gegen Hannover 2.
Ja. Und ich glaube und hoffe, dass Würzburg das zieht. Und im Osten sieht es ja nach einem Dreikampf zwischen Greifswald, Cottbus und dem BFC aus.
Wahnsinn. Und aus dem Westen Alemannia Aachen, wo halt 30.000 Wahnsinn. Leute zum Viertligaspiel gehen. Wir müssen natürlich nicht drüber reden, dass das ein absoluter Gewinn ist für die dritte Liga. So, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Aufstiegskampf. Gucken in der Tabelle nach ganz oben. Die Top 4 haben so ein bisschen durchrotiert am Wochenende. Regensburg ist jetzt wieder vorne mit 57 Punkten. Ulm ist Zweiter mit 56 Punkten. Preußen-Münster auf Platz 3, 55 Punkte. Und Dresden nur noch Vierter.
Wer hat eigentlich vor 7 Wochen gesagt, dass Preußen Münster aufsteigt?
Wer hat eigentlich vor 400. einem Jahr gesagt, dass Dresden aufsteigt?
Ich bleib dabei, Dresden wird weiterhin aufsteigen.
Was ist das für eine geile Liga? Das muss man mal sagen. Regensburg hatten wir eigentlich eingetütet und jetzt gewinnen die dann sind die direkt wieder Erster. Dynamo Dresden ist natürlich ganz verrückt. Also Dynamo Dresden, das kann ich mir nicht erklären. Das verstehe ich nicht. Und,
ist ja ganz einfach zu erklären. Die haben einfach keine Abschlussqualität. Schießt keine
Tore. Aber dazwischen war ja dieses 7-Tore-Spektakel zu Hause. Das heißt, das müsste ja eigentlich den Knopf aufmachen. Danach ging der aber wieder zu. Also diese konstante Inkonstanz, die ist...
Du meinst Inkontinenz, oder?
Inkontinenz auch. Da hilft, glaube ich, nicht mehr Grano Fink, sondern da hilft irgend so ein grauer Star an der Seitenlinie. Ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr wegzudiskutieren. Das ist auch ein Trainerproblem.
Also ich glaube, dass du ja bei solchen Sachen im Nachhinein immer eine Lösung findest. Du sagst dann, wenn Dynamo Dresden seit dem 7-2 gegen Lübeck durchstartet, das war der Brustlöser, den haben sie gebraucht, seitdem haben alle getroffen. Passt hier in dem Fall einfach nicht, muss man auch sagen. Und das, was du praktisch wie ein griechischer Homer per Tetrameter oder Hexameter seit Wochen und Monaten beschwörst, dass Dresden trotzdem am Ende relativ souverän hochgeht, davon müssen wir uns heute verabschieden. Also selbst wenn sie hochgehen, wird es eine ganz schwere Zangengeburt am Ende. Von souverän ist da leider
gar nichts. Das souverän klammere ich mittlerweile aus, ja.
Okay.
Aber sie gehen hoch.
Wir haben uns alle festgelegt, ab bitte nochmal Michael Kölner, der ja vielleicht auch wieder zuhört, wir haben alle im Winter gesagt, bei 10 Punkten Vorsprung, und das war viel klarer als Regensburg, die gehen hoch. Und da ist etwas oder muss etwas sein, das darf man ja dann auch mal sagen, wenn du mit einer eingespielten Mannschaft, mit dem höchsten Etat, mit den meisten Zuschauern, mit einer leidenschaftlichen Fanbase hinter dir, wenn du das verspielst, dann muss eine Unsicherheit in einem Kader um sich greifen, die Wahnsinn ist. Und diese Abschlussschwäche ist ja nur das Ende davon. Und natürlich kann man sagen, wir haben ein Spiel nicht gewonnen, weil wir die Dinger nicht über die Linie bekommen. Aber mit der Qualität, die da in dem Kader ist, musst du irgendwann einfach mal treffen. Und dann ist es vielleicht auch das, was in unserem Podcast Benny Kirsten vor ein paar Wochen gesagt hat. Du kommst dahin, denkst Dresden geil, Stadt geil und merkst im Laufe der Saison, wie schwer dieses Trikot mit diesem besonderen Wappen irgendwie ist. Und dann ist dann auch nicht jeder nervlich dem Ganzen gewachsen. Und dann ist die Frage, wer unterstützt dich denn da? Und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Markus Anfang wirklich ein erfolgreicher und guter Trainer ist, weil das hat er eigentlich überall nachgewiesen. Aber ist er auch der Souverän in so einer Situation, wo der Druck immer größer wird, wo alle nervös werden, Becker rausfliegt, wer ist der neue Sportchef und so was? Um Gottes Willen, wenn wir wieder nicht aufsteigen. Ihr kennt doch all diese Horrorszenarien. Ist er da souverän und frei? Kann er das machen? Joe Enox ist ein cooler Knochen, aber wenn der Jahr nicht aufsteigt, dann bricht in Regensburg nicht die Welt zusammen. In Dresden gefühlt schon. Das ist schon ein riesiger Unterschied.
Weltklasse gesagt, wenn ich dann auch sehe, ich habe es mir extra nochmal angeschaut und das soll jetzt auch keine irgendwie, wir brechen jetzt nicht den Stab, sondern wir sind ein Drittliga-Podcast, also reden wir auch über Trainer, in dem Fall Markus Anfang, der wirkt dann schon total unsouverän in diesem Interview vor dem Spiel, beziehungsweise er wirkt schon genervt, er ist gar nicht... Wo ist da das Positive? Wo ist da die Überzeugung? Ich habe das Gefühl, der läuft durch die Gegend und fühlt sich permanent angegriffen. Sagt dann süffisant sowas hier von absoluter Topfavorit. Also Entschuldigung, wenn Dynamo Dresden nicht der absolute Topfavorit auf den Aufstieg ist und man das sagt, wer denn dann sonst? Und mit diesem Selbstverständnis musst du doch da an der Seitenlinie stehen und deine Mannschaft jedes Spiel darauf einstellen zu sagen, wir sind der Topfavorit und wir schaffen das, wir machen das. Ich war gegen 60 München da. Was für ein toller Auftritt. Danach geht's wieder bergab. Es kommen immer mal wieder so Höhen, dann geht es wieder bergab. Dann will er Aslan unbedingt, dafür schickt er 18 Scorer-Punkte-Mann Batista Meier weg. Aslan am Anfang spielt er keine Rolle. Jetzt, wo ist er jetzt auch nicht das Herz ist dieser Mannschaft? Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe das nicht mehr. Becker musste gehen, der diesen grandiosen Kader hingestellt hat. Warum auch immer. Der Aufsichtsrat-Typ, wer auch immer das ist, sagt, ligaunabhängig ist das da. Also Dynamo Dresden sollte aufpassen. In Meppen haben sie es letzte Saison verspielt. Jetzt sind sie dabei, es zu verspielen. Und irgendwann hängst du in dieser Liga drin. Dann bist du nie wieder der Top-Favorit.
Wir können Markus Anfang ja auch gerne nochmal anhören, was er nach dem Spiel gesagt hat. Also ich glaube übrigens, bei den Fans wird er gar nicht so kritisch gesehen, wie jetzt hier bei uns. Ich habe mich da auch erkundigt, habe so Kontakt gehabt zu ein paar Dresden-Fans. Übrigens gibt auch Borussia Dortmund-Fans, die auf das Spiel in München verzichtet haben, um nach Münster zu fahren und Dresden mit zu unterstützen. Also da merkt man auch, wie wichtig denen das ist. Und ja, Markus Anfang dann nach dem Spiel darauf angesprochen, wie jetzt so die Rollenverteilung auch ist, erstmal wie das Spiel war und wie jetzt auch die Rollenverteilung im Aufstiegskampf ist.
Man hat heute gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber das Ergebnis passt halt nicht zu dem Spiel. Das muss man einfach festhalten. Und wenn Mannschaften so wie Münster dann mit vielleicht einem einer gefährlichen Aktion das Tor macht, dann haben die das Momentum auf ihrer Seite und ja, vielleicht steigst du auch so auf. Und man muss sich ja nicht immer zum Underdog machen, wenn man so einen Lauf hat und die Dinger so reingehen. Dann bist du natürlich absoluter Anwärter auf den Aufstieg.
Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde, das ist Kommunikationspsychologie par excellence von Markus Anfang. Weil er jetzt einfach, das hat er schon letzte Woche oder vor ein paar Wochen mal beim SSV Ulm gemacht, er redet die Kleineren stark, ne, redet sie in diese Position rein, weil du merkst ja auch, dieser Begriff Top-Favorit, das triggert ihn total. Das fällt mir jetzt einfach auf in den letzten Wochen, dass er da irgendwie so einen Hebel hat, das so zu managen.
Aber das finde ich richtig analysiert von dir, aber ich finde, das ist auch sein gutes Recht. Also wenn er die ganze Saison damit konfrontiert wird, der Topfavorit zu sein, dann kann er natürlich auch irgendwann mal sagen, naja gut, die anderen spielen aus einer Rolle, die gar nichts zu verlieren haben. Preußen Münster weiß ja selber nicht, wie die das Spiel gegen Dresden gewonnen haben. Das müssen wir jetzt auch mal bei allem Jubel festhalten. Ja. Das Spiel durfte nur eine Mannschaft gewinnen, das war Dynamo Dresden.
Aber deswegen ist es ja auch so schwer für Markus Anfang. Ja. Der hat doch schon alles Mögliche
richtig
probiert.
Und deshalb hast du hast
und genau. Wir haben die Lösung und wir haben das Problem.
Münster hat das Momentum. Münster hat den Lauf. Münster scheißt sich in die Hose vor lauter Glück im Moment, auch bei solchen Spielen. Das ist einfach so. Und natürlich ist das aufgrund der Arbeit, die da geleistet wird, der Kader, der Niemeyer hingestellt, das ist auch alles nicht unverdient. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde, ich habe das Spiel und die Interviews nicht gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Ich finde ihn hier sogar noch relativ smart, weil er ruhig spricht, weil es gar nicht aggressiv in der Stimme ist und er sagt, dieses Spiel durfte nur einer gewinnen. Da hat er vollkommen recht übrigens, was er da sagt. Und jetzt versucht er als letzten Kniff die Favoritenrolle noch ein bisschen weiterzugeben. Münster, wisst ihr eigentlich, dass ihr gleich aufsteigen könnt?
Das finde ich halt spannend, ja.
Ja, aber das finde ich sogar auch legitim.
Ja, also, sag ja gar nicht. Ne,
das, was Strassi sagt, vor dem Spiel schlecht gelaunt, das finde ich sogar ist eine Analyse, die völlig normal und völlig souverän eigentlich auch ist. Aber Fakt ist, aus einer souveränen Saison ist ein Zitterding geworden par excellence. Vielleicht können sie es hintenrum noch rausreißen. Sie haben eine irre Qualität im Kader, das hast du auch gerade gesagt. Und was du auch sagst, ich habe auch den Eindruck, dass die Fans gar nicht anfangen, dafür verantwortlich machen. Nur klar ist, ein zweites Jahr mit dem Kader nicht aufzusteigen, das würde sicherlich eine gewisse Unruhe auch einverzeitigen.
Ja. Vor allem hat Kutschke ja auch richtig was abbekommen in sozialen Medien. Ne? Richtiger, also es war, glaube ich, Auslöser war das Spiel gegen Ulm, wo er irgendwie kurz vor Schluss da irgendwie die große Chance vergeben hatte. Und dann hat sogar Anfang ja sich so ein bisschen voreingestellt. Und das ging natürlich auch gar nicht. Soziale Medien da wieder mal par excellence zur Hassverbreitung genutzt.
Ja, also was für die Fans bei Dynamo haben eine enorme Wucht. Das weiß man, wenn man dann da mal im Stadion gewesen ist. Die müssen hoch. Also wir haben ja am Anfang über Halle gesprochen. Da haben wir den Ristić gelobt, da haben wir die Arbeit gelobt, das, was er entwickelt hat und sowas. Und dass du es zum Beispiel gar nicht so verstehst, dass er jetzt geschasst wurde. Aber so ist das Geschäft. Das Geschäft ist, wie oft werden in der Saison tolle, gute Trainer entlassen, weil es einfach nicht mehr funktioniert, weil sich irgendetwas überlebt hat, weil man nicht mehr sich verändert hat in der Ansprache, weil vielleicht einfach das Miteinander nicht mehr funktioniert. Und das ist doch auch völlig in Ordnung. Jeder Trainer weiß, dass der da den Lehrgang gemacht hat. Der Reisinger weiß das, der hat da den Trainerlehrgang gemacht und hat gesagt, so, ich warte auf eine Möglichkeit. Und dann sieht er den HFC, scheiße, da könnte ich mir ordentlich direkt die Karriere ramponieren, aber er sieht auch die Möglichkeit. Und Markus Anfang, der in anderen Vereinen gearbeitet hat, erfolgreich gearbeitet hat, hat auch seine Möglichkeit. Er hat in der ersten Saison schon als Top-Favorit, sage ich mal, es nicht geschafft, Dynamo Dresden hochzubringen, hat eine zweite Chance bekommen, einen wunderbaren Kader mit vielen Dingen, die auch er dort beeinflussen konnte. Und Stand jetzt stehen sie am 31. Spieltag auf Platz 4 und das ist einfach der Fakt. Das sind einfach die puren Fakten. Und wenn Dynamo Dresden das Gefühl hat, so, den brauchen wir unbedingt, auch ligaunabhängig und dann auch nächste Saison in der dritten Liga, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn Dynamo Dresden aber hoch will in die zweite Liga, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist es auch legitim, darüber zu sprechen, ob dann Markus Anfang als Trainer noch derjenige ist, der das ermöglichen kann. Und da habe ich Zweifel.
Das muss natürlich jetzt auch der Verein erst nochmal für sich entscheiden. Ich finde, also jetzt werden sie natürlich an diesen Worten gemessen, die sie vor 2-3 Wochen vor dem 60-Spiel halt gesagt haben, ne? Liga unabhängig, weil du machst dich sonst unglaubwürdig, wenn du jetzt auf einmal nicht an Markus Anfang festhältst.
Sie haben halt aktuell auch keinen Sportdirektor, der das entscheiden kann.
das ist der Aufsichtsrat, der das mal, der kommt ja sonst nicht in der Öffentlichkeit vor. Der hat sich da genötigt gefühlt, aufgrund des Machtvakuums irgendwas zu sagen und hat sich dann für das Schlechteste entschieden, was man da sagen kann. Denn das kannst du nicht sagen. Das, wir haben das schon mal besprochen mit Garantien und mit Philosophien und mit Ideen. Die Halbwertszeit eines Trainers ist 1,5 Jahre oder sowas. Also, Liga-unabhängig, das gibt es einfach vielleicht, das gibt es in Freiburg vielleicht, ja. Aber es kann es in Dresden nicht geben in der dritten Liga.
Irgendwo anders als in Freiburg kann es das geben und du hast zwar recht, da wurde gesagt, du bist jetzt unser Trainer, aber wer ist denn das starke Gesicht von Dynamo Dresden? Also wenn jetzt irgendeiner sagt, setz den Ulf Kirsten auf die Bank und der zeigt denen mal, wie das Ding reingeschossen wird und der gewinnt jetzt 5 Spiele und steigt auf, wen interessiert noch, was da jemand gesagt hat? Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass ich, weil ich finde schon, dass die Mannschaft von Dynamo Dresden in diesen Spielen gut eingestellt ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jemand gegen den Trainer spielt. Also das ist auch ganz klar. Aber Fakt ist auch, die werden schon einiges versucht haben. Die haben Kutschke, die haben Zimmerschied, die haben Arslan. Das sind ja alles Leute, die in der dritten Liga hervorstechen. Und wenn du keine Tore schießt, irgendeiner muss ja die Blockade lösen. Und wenn es im Fußball so deppert ist, ja Fußball, dann sitzt irgendwann ein anderer da und dann schießen sie im ersten Spiel vielleicht 5 Tore und im nächsten 4. Das ist leider auch Teil des Fußballgeschäfts. Und dieser Lauf bei Münster, der hört einfach nicht auf. Und bei Dresden ist es eine Rückrunde eigentlich zum Vergessen, ein Rumgewürge, das trotzdem aber immer noch im Aufstieg enden kann, weil es knapp ist und weil sie die beste Mannschaft haben.
Mir fällt gerade so eine Situation auf bei Dynamo bei dem Landespokalspiel vor dem Elfmeterschießen. Da ist ja, normalerweise macht man ja einen Kreis und die Mannschaft geht dazu, beziehungsweise in der Verlängerung war das, glaube ich. Markus Anfang ist auf der Bank sitzen geblieben, weil er genau wusste, okay, die Mannschaft weiß eigentlich, was zu tun ist, ich musste nichts mehr sagen. Hat irgendwie das Gefühl, dass ja, es ist alles gesagt. Sie wissen, was sie machen müssen. Ich muss da jetzt nicht mehr eingreifen. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch irgendwie am Samstag dann nach diesem Interview jetzt. Es ist klar, was das Problem ist. Die Mannschaft weiß es. Sie hat wahrscheinlich alle Möglichkeiten bekommen, es zu lösen. Das ganze Werkzeug. Sie müsste es jetzt nur noch umsetzen. Und Markus Anfang steht jetzt da und muss es halt immer wieder erklären, was das Problem ist. Und es liegt auf der Hand.
Dieses Interview nach dem Spiel, du hast ja auch gesagt, aber das haben wir ja wie oft jetzt schon gehört. Also es ist ja immer dasselbe. Und das... Ich bin noch nie bei einem Training gewesen von Dynamo Dresden. Ich habe keine Ahnung, wie die wirkliche Chemie ist zwischen Mannschaft und Trainer. Es ist aber auch wurscht. Fakten sind die Ergebnisse und die nicht geschossenen Tore und die fehlende Souveränität und die klaffende Lücke zwischen Qualität und dem, was gezeigt wird. Also worüber reden wir hier? Also Entschuldigung. Das ist übrigens in anderen Vereinen schon 1000 Mal, 60 München wechselt den Trainer, Yannickis kommt, die gewinnen alles, jetzt verlieren die 5 Mal und vielleicht in 3 Wochen sprechen wir darüber, dass es mit Yannickis doch nicht so doll ist.
Eins müssen wir ja auch festhalten, es gibt einen Bereich im Fußball, den kannst du auf keiner Sportschule dieser Welt lernen. Guck es dir an, letzte Saison, ich als leidgeplagter HSV-Fan in Sandhausen, sagt der Stadionsprecher, ihr seid aufgestiegen, es werden 13 Minuten in Regensburg nachgespielt, die Fahne verhängt, das Ding, ist das ein Elfmeter oder nicht, und die steigen auf und du sagst jetzt, Tim Walter ist gescheitert, wenn er aufsteigt, sagen alle, das ist seit Ernst Happel der größte Held. Das sind Sachen, die spielen sich irgendwie im Nirvana des Kopfes irgendwo oder zwischen Himmel und Hölle ab, das ist Fußball, das ist scheiße und trotzdem ist es irgendwie auch geil. Das ist so.
Auf jeden Fall müssen wir mal festhalten, dass wir, oder auch dankbar sein, dass wir einen unfassbar tollen Aufstiegskampf dann doch jetzt wieder haben, nachdem das ja lange Zeit in der Saison anders aussah.
Crazy.
Und vor allem müssen wir den Spielplanmachern mal danken, denn wenn wir uns die nächsten Wochen mal angucken, kurz bei Münster bleiben, da haben wir jetzt eigentlich alles zu gesagt, was die für eine Welle reiten. Wecke geht, kurz austreten. Oder hat es geklingelt? Die Blase hat geklingelt.
Mir ist übrigens aufgefallen, was da mal geklingelt hat. Das ist der Stuhl von Wecke, der so knarzt.
Ach
so.
Ich weiß auch nicht. Ja. Normalerweise knarzt der nicht.
Ja, der knarzt.
Also, Münster jetzt als nächstes, das nächste Topspiel zu Hause gegen Regensburg und dann fahren sie ja nach Ulm. Und Regensburg selbst als neuer Tabellenführer spielt dann nach dem Spiel gegen Münster gegen die Löwen und dann in Ulm und dann gegen Dresden. Also, das werden die nächsten Wochen die 4 Spiele fast komplett nur noch unter sich da oben.
Ja. Also, Playoff. Regensburg hat es ja dann auch, also wir haben ja letzte Woche über diesen Break gesprochen in der Länderspielpause. Ich glaube, die haben den ganz gut genutzt, haben ein bisschen was umgestellt, Faber jetzt offensiver hingestellt, hinten in der Kette was verändert. Da merkst du richtig, wenn man so kleine Nuancen mal anpasst, was verändert, das kann dann irgendwie auch im Kopf irgendwas freimachen. Heißt aber noch lange nicht, dass hier irgendwer durch ist oder so, ne? Aber nee. Das ist schon auffällig. Und zu Münster muss man ja wirklich sagen, also was die da gerade erleben, ich habe mir mal die Mühe gemacht und nachgeschaut, wann sie so das letzte Mal auf dem Aufstiegsplatz standen. Ich glaube, das war dann im November 2018, damals nach einem 3:0 gegen Braunschweig. Dreierpack von Kobylanski, Trainer Marco Antwerpen. Ist ein bisschen nostalgisch.
Wahnsinn. Und jetzt winkt natürlich, wenn sie Dritter bleiben sollten, winkt Relegation gegen Kaiserslautern, also Hiltmann gegen seinen Ex-Club.
Könnte übrigens auch Dresden gegen Lautern werden, reloaded.
Oder auch oder Braunschweig also könnte es auch werden.
Also ich fände es mega interessant, wenn Magdeburg gegen Dresden spielen würde, was dann mit Ahmet Arslan passiert. Aber das sind Zukunftsgedanken.
Ich wage aber zu bezweifeln, ob das das Innenministerium in Sachsen und in Sachsen-Anhalt so gut finden würde.
Gespielt wird dann in Saarbrücken.
Oh, sehr gute Überleitung, Strassi. Denn am Wochenende wurde nicht in Saarbrücken gespielt. Das haben wir in der vergangenen Woche
schaffen ja diskutiert. Schaffen wir das Ganze noch in 10 Minuten?
Ja, sind wir locker durch.
Okay, gut. Ich wollte nur wissen. Ich muss ja wieder weg.
Musst du wieder auf Toilette?
Ja, kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Das Spiel Saarbrücken gegen Essen wurde abgesagt, damit der Platz bespielbar ist für das DFB-Pokal-Halbfinale heute Abend Lautern in Saarbrücken. Leidtragende waren die Essener. Rot-Weiß Essen gar nicht amused über die Spielabsage und deswegen hat uns auch ein RWE-Fan eine Nachricht geschickt auf unser 4:3-Handy.
Hallo liebes 4:3-Team, Timo hier aus Essen. Die Spielabsage ist eine absolute Katastrophe. Es wäre niemals einfacher gewesen, ein Ligaspiel in Saarbrücken zu gewinnen wie am Samstag. Der ganze Kader, der ganze Verein ist im Pokal-Halbfinale. Das ist eine absolut wahnsinnige Geschichte, die da abläuft und da will sich doch kein Mensch mehr verletzen. Weil ich dann immer höre, nein, jedes Spiel von vorne bis hinten muss erstmal gespielt werden und natürlich sind wir da präsent. Nein. Da zieht jeder im Zweikampf, jeder Spieler zieht nochmal zurück. Man spielt gar nicht erst mit der besten Elf. Wie auch immer. Auf jeden Fall wäre die Chance sehr groß gewesen, 3 Punkte aus Saarbrücken zu entführen. Dazu kommt, dass wir das Heimspiel danach gegen den MSV Duisburg haben. Die Sperren von Berlinski und Wiegel gelten jetzt für das Duisburg-Spiel. 2 absolute Mentalitätsspieler, die jetzt in einem Derby fehlen. Also, das kann nicht wahr sein. Dazu kommt, dass das Nachholspiel am 24.04. natürlich auch wunderbar in unseren Spielplan passt, wo wir sowieso schon 2 Auswärtsspiele haben und dann innerhalb von 10 Tagen 3 Auswärtsspiele haben. Also Hut ab, DFB, gar nicht schlecht. Ja, das muss ich einfach mal loswerden.
Ganz ehrlich, das war eines der besten Dinge, die ich je gehört habe. Davon wusste ich sogar, also das ist ein Skandal. Also, oder?
Ja, das ist ja super, Wahnsinn. Super zusammen. Das Einzige, was an dem Argument ein bisschen hakt, ist, du kannst von der Saison nicht ausgehen, dass im April dein Gegner noch im DFB-Pokal dabei ist. Das wäre ja auch eine besondere Situation gewesen. Aber der Rest ist sensationell zusammengefasst von dem Fan.
Und umso mehr bin ich, und ich fand es ja schon am Anfang, auch als Peter Müller hier war, wenn dieses Spiel nicht stattfinden kann in dem Stadion von Saarbrücken, dann muss es dringend ein Ausweichstadion geben. Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann bin ich so, dass ich sage, gehören diese Punkte Rot-Weiß Essen. Dabei sind wir mittlerweile angekommen, weil das ist nicht vorgestern passiert, das ist jetzt schon ein Thema von 9 Monaten und dieser Fan hat es sensationell gesagt, da ist so viel Unfairness RWE gegenüber, da muss sich der DFB wirklich hinterfragen, ob diese Entscheidung richtig war. Ich sage, das kann so nicht stehen bleiben.
Ich würde gerne auch noch was sagen. Wir sind eingeladen worden von Preußen Münster zu einer Weihnachtsfeier. Also nicht von Preußen Münster, sondern Fans. Wollte ich noch mal ganz ehrlich sagen. Ein Herr Hartmann hat mir geschrieben, es gibt Stau da bis zum Abwinken. Das wollte ich jetzt auch nur noch mal kurz einbringen.
Wahnsinn.
In die Community.
Und ihr erinnert euch doch an den Gewinner der Dortmund-Trikots aus der vergangenen Woche. Der hat sich auch nochmal bei mir gemeldet und geschrieben, hallo zusammen, euer Podcast wird beachtet und so hat auch mein Kindergartenfreund Christoph Mangelmanns, welcher im Präsidium des glorreichen SC Preußen sitzt, euren Aufruf bezüglich einer Beigabe mitbekommen. Preußen liefert natürlich in Form eines Trikots. Man könnte mich als Glückspilz bezeichnen. Jetzt hat der
Alinho.
Genau. Alinho bekommt jetzt also nicht nur die 2 Dortmund-Trikots, sondern auch noch ein frisches Preußen-Trikot.
Wahnsinn. Ach, ich dachte, wir kriegen das.
Natürlich kriegen wir das. Das kriegen wir zur Verfügung gestellt, um zu verlosen, Tobi.
Ich verstehe das so, dass er das kriegt.
Nein.
Ich verstehe es auch, dass wir es verlosen.
Er schreibt doch, man könnte mich als Glückspilz bezeichnen.
Ja, dass er noch was für uns beifügen will. Der hat doch ein Preußen-Trikot.
Also spätestens jetzt, das muss er es uns natürlich schicken. Ne?
Ja, also jetzt brauchen wir das Trikot. So, von wem ist das Trikot? Von Kubilanski damals, als er den Dreierpack schnürte.
Ja, das würden wir gerne haben.
Nein, das ist von Scherder. Was ist denn noch da? Du bist doch das Orakel. Was ist noch da beim FCS? Hast du immer richtig getippt.
Ich sag Verlängerung.
Ich sag Elfmeterschießen.
Boah, nee, das glaube ich nicht.
6-7 im Elfmeterschießen. Warte. Aber ich tippe ja immer falsch. Was sagst du?
Ich sag, der FCS zieht in der Verlängerung.
Du?
Kaiserslautern gewinnt nach 90 Minuten.
Du?
Glaube ich auch. Lautern 2-0.
Ganz schnell noch Frage der Woche, weil dann muss ich weg. Ja. Ich muss den Platz noch frei füllen in Saarbrücken. wer ist die einzige Mannschaft, die in Italien mal in einer Serie A-Saison ohne Niederlage geblieben ist, aber nur Vizemeister geworden ist? Konnte ich gar nicht fassen. Hat mir der Kollege Timo Schmidtchen bei der Glanzparade hat das mitgebracht.
Von welcher Zeit reden wir da?
Ende 70er, Anfang 80er.
Hellas Verona.
Wollte ich jetzt auch sagen, aber...
AC Mailand.
Der AC Perugia. Ich sag zu Schmidtchen, was redest du? Das war wahrscheinlich Serie B. Guck, ich bringe nächstes Jahr das Jahr nochmal mit. Die haben eine gesamte Saison ohne Niederlage, aber ich glaube, die haben 12 oder 15 Remis gehabt und sind deshalb hinter Juve nur Vizemeister geworden.
Bei AC Perugia denke ich immer daran, wollten die nicht mal Birgit Prinz?
Stimmt. Ja? Und war das nicht irgendwie mal, die hatten doch irgendwie mal einen libyschen Sponsor und der wollte den Sohn von Gaddafi genau, da unterbringen. Richtig. Der konnte aber gar nicht Fußball spielen.
Aber der hat, glaube ich, sogar mittrainiert und sogar auch einen Einsatz.
Ja, ne? Der war sehr schlecht. Ja.
Und bevor wir jetzt wieder über Gaddafis grünes Buch reden, damals auf den Trikots vom ECD Sauerland Eishockey.
Ja, Deilinghofen.
Ja, beenden wir jetzt mal lieber die Folge, würde ich sagen. Sonst schweifen
aber
wir
war eine gute Folge.
War eine gute Folge. Ganz zu Ende sind wir noch nicht, denn wir wollen, ich meine, heute Abend ist das große Pokalspiel, wir haben es gerade schon angerissen und alle fragen sich, wie ist denn diesmal die Unterstützung von der Band Scharfer Senf? Die machen ja immer zu jedem Spiel, haben so einen Song gemacht, den haben wir immer gespielt und das machen wir auch heute. Damit verabschieden wir uns aus dieser Episode.
Die gute Tradition halt.
Genau, die gute Tradition. Wir drücken natürlich, weil wir ein Drittliga-Podcast sind, drücken wir natürlich dem FCS die Daumen. Das heißt ja nicht, dass wir die Lauterer nicht mögen. Die mögen wir dann in der nächsten Saison wieder.
Ich mag's. Scherz. Boah, hallo.
Man wird aber noch mal Spaß machen dürfen.
Ich fahre jetzt nach Saarbrücken.
Genau. So. Strassi fährt nach Saarbrücken und wir hören uns den Song an von Scharfer Senf. Wir fahren nach Berlin, heißt der Song, ist angelehnt an einen oder an den Song von Kraftklub. Der heißt Ich will nicht nach Berlin und Scharfer Senf hat es umgedichtet und das ist das Motto für heute Abend. Und damit sind wir am Ende. Euch eine schöne Woche, bis nächste Woche. Danke
Tschüss.
Euch.
Ciao.
Tschüss.
Wir bauen dir dort die Drainage aus. Im Stadion von Berlin.